GM und herzlich willkommen zu Episode 25 von Kryptoticker, der Podcast. Das Forbes-Magazin hat Olga Feldmeier zur Krypto-Queen erkoren. Völlig zu Recht, wie wir finden. Bereits seit 2013 ist sie im Kryptospace unterwegs, erst mit privaten Investments neben ihrer Tätigkeit als Bankerin und ab 2015 dann Fulltime. 2017 gründete die gebürtige Ukrainerin die Krypto-Investment-Plattform Smart Valor und seit Februar 2022 ist Smart Valor neben Coinbase die einzige an der Nasdaq gelistete Krypto-Exchange. Wir hatten das Vergnügen, auf der Blockchain 2023 mit Olga eine Podcast-Aufnahme zu machen und das Ergebnis könnt ihr jetzt in Episode 25 anhören. Wir sprechen über ihren Weg vom Banking zur Krypto-Queen, wie sie die MiCA-Verordnung sieht, ob wir bald wieder in einen Bull-Market reinkommen und vieles mehr. Also direkt rein und viel Spaß mit Episode 25 und Olga Feldmeier. Herzlich willkommen, Olga. Freut mich, dass du da bist.
Hallo Dominik. Super, freut mich, dass wir Zeit gefunden haben.
Ja, haben wir hingekriegt. Sehr, sehr schön. Erzähl mal, für die, die dich nicht kennen, was machst du, wer bist du, woher kommst du, was tust du?
Ich bin seit 10 Jahren in Krypto, war früher Bankerin, UBS, Barclays. Und 2017 haben wir Smart Valor gegründet. Heute ist es eine Digital Asset Exchange, eine Investment Plattform, basiert in der Schweiz. Also wir haben eigentlich, Schweiz ist unser Hauptstandort, aber auch in München und Liechtenstein, Vaduz. Sind in zwei Bereichen tätig. Einerseits Retail, also wirklich individuelle Investoren, Trading Plattform, Brokerage, Custody, Staking. Und auf der anderen Seite B2B. Wir arbeiten mit Banken, mit Payment Providers und geben ihnen sozusagen White Label Solution as Exchange for Digital Assets, Brokerage, Trading, das Ganze drumherum, arbeiten erfolgreich mit Banken zusammen.
Und für eure Retail-Investoren, also was ist der größere oder die relevantere Zielgruppe, die relevantere Target-Audience, wo macht ihr, also was ist für dich wichtiger? Kümmerst du dich mehr so um die Retail-Investoren oder um deine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Banking-Sektor?
Also es ist so, unsere Strategie ist natürlich Crypto und Digital Asset Technology den traditionellen Banken und Fintechs zu geben, weil es ist ja eben ziemlich schwierig und lang und expensive und teuer, das Ganze aufzubauen und Lizenzen zu bekommen. Und da sehen wir einfach Bedarf und bessere oder schnellere Skalierungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Wir waren, was halt uns von vielen unterscheidet, wir waren from day one the most compliant and licensed and regulated platform. Und wir haben gesagt, damit die Banken und Trading-Plattformen und Neobanken unsere Lösung nehmen, müssen wir beweisen, dass wir es machen können. Und das war Sinn und Zweck von Retail Exchange. Deswegen haben wir sie überhaupt gelauncht.
Okay, also das war so ein bisschen Mittel zum Zweck.
Genau,
jetzt nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen.
Ja, weil viele, weißt du, Dominik, es gibt ganz viele Custodians, ja. Es gibt ganz viele Technology Providers, ja. Aber bin ich sicher, dass das Zeug dann auch funktioniert und compliant ist und dass ich keine Probleme dann damit bekomme?
Ja, das war im Zweifel vielleicht nicht, ja.
Genau, aber wir sind schon seit 2019 mit der Börse live in der Schweiz und Liechtenstein. Liechtenstein ist ja ein Teil von europäischer Economic Zone, ja. Und sprich mit Liechtenstein Lizenzierung. Wir sind lizenziert, registriert als Custodian und Wechseldienstleister, also Börse, in Liechtenstein und mit MiCA, ja, ziemlich bald, sind das 11 Monate, ist die Lizenz also gut für 30 europäische Länder. Ja. Und das ist einfach nochmal ein wichtiger Aspekt. AML und Compliance in Liechtenstein und Schweiz ist auf sehr hohem Niveau, sehr streng. Und dass du die Börse operiert hast mit Tausenden von Usern, ja, und alle Audits und Compliance bestanden hast, dann ist es der Nachweis, dass es wirklich funktioniert.
Ist das, siehst du MiCA für euch aktuell als Vorteil, wenn das dann kommt?
Das ist ein Riesenvorteil.
Kannst du es vielleicht für diejenigen, die MiCA nicht kennen, mal ganz grob erklären, was es ist, was die
ja,
Änderungen
gerne,
sind, so
gerne.
Ganz grob?
Also MiCA verankert einfach den Begriff von Digital Assets, ja, also als Investment-Kategorie und gibt auch die Vorgaben, wie die Dienstleister, die in diesem Bereich tätig sind, welche Anforderungen sie erfüllen müssen und wie sie sich registrieren müssen in jeweiligen Ländern. Und das ist natürlich super, weil bis jetzt hatten wir so einen Teppich, ja, so ein Durcheinander.
Jedes Land hat es anders gemacht, ne?
Manche gar nicht,
ja. Manche gar nicht, ja.
Also zum Beispiel Liechtenstein war sehr, sehr früh dran. Also noch vor 5 Jahren haben sie angefangen. 2020 haben sie dann ihren Blockchain Act eingeführt. Also super comprehensive, covering all the aspects of crypto regulation. Und wir waren die erste Börse, die da in Liechtenstein war und auch Registrierung bekommen hat. Und dieser Blockchain Act ist zum Beispiel, also sagen wir mal so 80-90% schon dort, wo Mika ist, ja. Also das gab es schon alles in Liechtenstein und jetzt müssen wir nur ein bisschen da noch was einreichen und dann sind wir bei Mika.
Okay, also hat Mika eigentlich viele Bestandteile dessen, was ihr in Liechtenstein so oder so schon erfüllen musstet, sind in Mika dann quasi auch drin. Also für euch ist es eigentlich kein großer Unterschied, sondern eigentlich nur der Enabler sozusagen, dass ihr in anderen europäischen Ländern eben auch aktiv
ganz
werden könnt.
Ganz genau, weil wir sind ja Deutsch-Schweizer Company, ja? Und wir wollten jetzt natürlich zum Beispiel auch in Deutschland irgendwie Google Ads schalten, ja? Geht nicht.
Geht bisher nicht, ne?
Ja. Nein, weil unsere Lizenz ist in Liechtenstein und in der Schweiz und somit können wir quasi in Deutschland nicht aktiv werden. Aber das ändert sich jetzt.
Okay, dann lass uns nochmal zu ein bisschen anderen Thema gehen. Du hast gesagt, du bist seit über 10 Jahren in Krypto drin. Das heißt, du hast irgendwie so ziemlich alle Phasen mitgemacht, ne? Müsstest Entstehung von Ethereum mitbekommen haben, dann auch die ganze ICO-Bubble, Krypto-Winter danach, NFT-Hype gesehen, jetzt aktuell der Bärenmarkt-Zyklus wieder. Wo siehst du uns? Also hast du eine Einschätzung, wo du uns gerade siehst? Ich glaube, viele warten. Ich habe öfters mal gehört, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn das nächste Bitcoin-Halving ansteht, wird es wieder besser. Hast du eine Einschätzung, wo wir gerade uns irgendwo befinden?
Ja, also ich denke, es sieht eigentlich ganz gut aus. Also die Preise sind damals eingebrochen. Wann war das? 22?
Ja, so
Januar,
Richtung
Februar, ja.
Ja, Februar. Ich glaube Richtung, genau. Ja, Februar hat es angefangen.
Also
genau,
sprich,
so Mai,
eigentlich
ja.
Bald ist es 1,5 Jahre, dass wir quasi im Downtrend sind oder seitwärts, ja. 4 Jahre Zyklus mit also Anpassung der Emissionsmenge alle 4 Jahre bei Bitcoin nach unten. Sprich, und grob gesagt, ja, aus diesen 4 Jahren, 2 Jahre geht's runter oder seitwärts und 2 Jahre geht's aufwärts. Und jetzt sind wir schon 1,5 Jahre
okay, im Downtrend. Also du hast gute Hoffnung, dass es demnächst besser wird.
Ja, ich denke, also gegen Ende des Jahres, spätestens Anfang 24, das ist da, wo wir dann wirklich auch dieses Seitwärts, wo wir jetzt sind, bei 31.000 verlassen.
Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von CryptoTicker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von CryptoTicker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf cryptoticker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit Tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast.
Wie kam es denn dazu, du hast diese ganzen Phasen mitgenommen, hast du auch tatsächlich schon von, ich sag mal, Anfang an, du warst im Traditional Banking, wann hast du für dich entschieden zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie mehr, ich möchte mich professionalisieren, ich möchte tatsächlich fulltime eigentlich in diesen Space rein, ich sehe da irgendwie Potenzial. Und wie kam es dann auch zur Gründung? Also
oh, das ist eine lange Geschichte, aber in Kürze, ich war ja Bankerin, ich habe bei Barclays und UBS gearbeitet, aber ich komme aus der Ukraine. Also ich habe damals Hyperinflation miterlebt und all die schwierigen Zeiten. Und es war mir klar, dass Fintech Innovation nicht nur also Online-Banking und Kreditkarte sein kann. Ja. Genau, und dann als Bitcoin kam, ja, schon 2013, das hat mich super fasziniert, als die Banken in Griechenland und Cyprus dicht gemacht haben, da war so richtig ran unsere Bank. Damals ist der Bitcoin-Preis von 30 auf 60 auf 90 gegangen innerhalb von ein paar Wochen. Und das war für mich der Moment, da habe ich gesagt, okay, now, this is it. I started to invest. Also, habe damals schon Bitcoin gekauft und dann später, ein paar Jahre später, 2015, mich auch beruflich umorientiert. aus Silicon Valley einen Custodian in die Schweiz gebracht, für sie die allererste Bitcoin-Custody-Lizenz in der Schweiz bekommen und dann 2017 Smart Valor gegründet.
Okay, und wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind so circa 45 Leute, also keine große Firma, aber wir haben letztes Jahr ganz was Wildes gemacht, was eigentlich schon eine ziemlich unikale Aktion für Krypto ist. Wir haben ein IPO auf Nasdaq First North gemacht.
Okay, also ihr seid in den USA an der Börse gelistet.
Nasdaq hat auch in Europa Niederlassung, okay. In Schweden, ja, heißt ja Nasdaq First North. Also die Anforderungen in dem Segment Growth sind ein bisschen softer als Nasdaq US, also der große Marktplatz. Aber es ist schon sehr, sehr streng, ja. Also wir publish quarterly financial statements, full financial audit, ja, haben wir gerade abgeschlossen, erfolgreich. Und halt einfach, dass man sehr viel Regulatorik erfüllen muss. Und ich glaube, das ist wichtig, weil eben, also wir bewegen uns ja ins Traditional Finance Bereich, ja, also wir bieten eben White Label Solution und Infrastruktur für Banken und Fintechs für Digital Assets. Und da ist Trust, Zuverlässigkeit, Good Governance.
Ja, diese Glaubwürdigkeit einfach, genau. Ne? Ja.
Und we don't need to reinvent the wheel, ja, das ist alles schon da. You list on Nasdaq, you're subject to, you know, 160 pages rulebook.
Das war dann auch die Begründung, warum ihr gesagt habt, ihr ganz möchtet genau diesen IPO machen. Also es ging gar nicht mal unbedingt um das Money Raising, sondern es ging eigentlich ganz um die genau Kapitalerhöhung, sondern es ging eigentlich eher darum zu sagen, okay, wir wollen diese Anforderungen erfüllen und wir wollen zeigen, dass wir diese Anforderungen erfüllen, damit wir eben im traditionellen Bankensystem ja, die Glaubwürdigkeit genau, auch haben. Genau.
Und das haben wir gemacht, Februar 22. Und dann kam in ein paar Monaten, ein halbes Jahr später, FTX.
Ja, ja, das war nicht so richtig gut, ne? Hat euch das geschadet?
In einer gewissen Hinsicht war das gut, weil wir sind ja so extrem, extrem opposite, ja? Auf der anderen Seite des Continuums, ja? Publicly listed Nasdaq Company, ja? Mit allen Transparenz, Governance und alles, ja? Und ich weiß noch, damals kamen zu mir Journalisten vom Mainstream Press, ja? Und haben gefragt, ja, warum macht ihr nicht Proof of Reserves? That was a bit of a joke, ja, weil Proof of Reserves, das ist irgendwie so 5% von dem, was du machst für Full Financial Audit, ja?
Ja, ah, okay.
Und das war natürlich großes Missverständnis, dass das genügt. Das genügt beim Weiteren nicht, ja? Was ist mit deinem Fiat in the Bank? Was ist mit deinem Intercorporate Loan, Indebtedness, like all of this.
Ja, die Reserven, die du sozusagen irgendwo rumliegen hast, reichen im Zweifel nicht aus.
Ja, ja, das ist ein Joke, ja. Genau, und ich wünsche mir einfach, dass mir Companies, Exchanges, Financial Intermediaries in unserem Bereich wirklich diese Verantwortung auf sich nehmen, ja. Für Transparenz, für klare Regeln, für Compliance und einfach dafür einstehen, dass wir wirklich wertvolle und vollwertige Mitglied der Fintech-Branche.
Ja, genau, der Fintech-Branche, ja, genau. Wie siehst du denn das Feedback auch aus der, ich sag jetzt mal, traditionellen Bankenbranche? Ist das was, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben mit Geschäftsbanken, mit großen institutionellen Banken zusammenarbeitet, ist das was, worauf die, ich sag mal, gewartet haben, dass sie sagen, ja, endlich jemand, der sozusagen listet ist, der irgendwie diese ganzen Anforderungen, Regularien erfüllt, mit denen können wir endlich zusammenarbeiten? Oder gibt es immer noch sehr viele, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, weil Krypto und wie auch immer, Digital Assets, sonstiges, wie ist da so das Feedback?
Das sind eben ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge. So, das eine, will das Management und Board, stehen sie dafür, und das ist so ziemlich schwarz und weiß, ja. Manche wollen das einfach und dann machen sie es. Wir sehen es auch in der Schweiz, also viele Privatbanken, auch in Deutschland sehen wir N26, Trading Platforms.
Ja, die auch die jüngeren, ne? Neobanken vor allem.
Ja, genau,
auch, ne?
Genau. Aber bei uns in der Schweiz auch Privatbanken.
Okay, ja.
Genau. Also entweder Management steht für Bitcoin und Krypto oder nicht, das ist die eine Geschichte. Und die andere natürlich, wenn man dann schon gesagt hat, okay, ja, wir wollen, und schaut sich die Player an, das hilft natürlich, ja. Also wenn man sagt, Nasdaq listed, ja, da ist natürlich große Überraschung zu sehen. Die die Menschen wissen gar nicht, dass es sowas möglich ist und sowas gibt. Coinbase, ja, da gibt es nur zwei Börsen, die Nasdaq gelistet sind. Coinbase und wir.
Ja, okay.
Und man kennt zwar Coinbase, aber dass es auch in Europa solche Player gibt, das ist ein Riesenvorteil. Ja,
das
macht gleich Türen auf.
Das kann ich mir vorstellen. Okay, Olga, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Danke für die Einblicke und deine Sichtweisen und auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Vielen Dank dafür.
Danke, Dominik, und danke für alle Zuhörer, für das Zuschalten und dabei bleiben.
Alles klar, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social Media Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker, der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.